So, erst einmal kurz etwas in eigener Sache. Ich betreibe diesen Kanal hier auf YouTube seit Februar und bisher habe ich alle meine Videos, den technischen Support, die Website und auch meine journalistische Arbeit selbst finanziert. Das wird jetzt langsam etwas schwierig. Unabhängiger und kritischer Journalismus bekommt ja keine Unterstützung. Und deswegen wäre es super, wenn ihr mich unterstützen könntet, damit ich diesen Job hier weitermachen kann. Ich bedanke mich jetzt schon dafür und jetzt geht's los. Die zweite Corona-Welle rollt oder zumindest die Panikwelle. Jeden Morgen neue Infektionsrekorde und neue Maßnahmen. Das Wort Lockdown inzwischen schon wieder in aller Politikermunde. Ganz vorne mit dabei beim Katastrophenkonzert die Kanzlerin und Bayerns MP Markus Söder. Er sagt, wir sind kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Aber ist das so? Ist es seriös, was die Politik da macht? Nur aufgrund der Neuinfektionen, also der positiven PCR-Tests, das ganze Land wieder runterzufahren? Der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, meint, man müsse aufhören, auf die Neuinfektionen zu starren. Es sei keine Überlastung des Gesundheitssystems absehbar. Was ist da los? Wo sind die Fakten? Darüber müssen wir sprechen, und zwar mit dem Mann, der schon im März vor einer Testpandemie gewarnt hat. Und zwar hier auf Punkt Preradovic. Dr. Wolfgang Wodak.
Ja, hallo, Tag.
Die meisten kennen Sie und ich stelle Sie aber trotzdem mal kurz vor. Sie sind Facharzt für innere Krankheiten und Pneumologie, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und Sozialmedizin. Sie hatten ein Stipendium für Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Johns Hopkins Universität in den USA, haben als Amtsarzt gearbeitet. Dann saßen Sie für die SPD lange Jahre als Gesundheitsexperte im Bundestag und waren in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und haben dort 2009 den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe durchgesetzt. Und Sie waren im Vorstand von Transparency International, also ein Mann, der sich in Medizin und Politik gleichermaßen gut auskennt. So, unser erstes Interview haben wir zu Beginn dieser Corona-Krise am 13. März geführt. Jetzt ist wieder ein interessanter Zeitpunkt. Laut Politik stehen wir kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Die einschränkenden Maßnahmen werden fast jeden Tag verschärft. Haben wir jetzt die zweite Corona-Welle?
Ja, wir haben die zweite politische Corona-Welle, aber von einer Infektionswelle, da würden Sie selber was merken. Das würden Sie sehen in der Nachbarschaft, das würden Sie sehen im Krankenhaus, in den Arztpraxen, überall. Das sieht man nicht an Laborergebnissen, sondern das sieht man an kranken Menschen, ob es eine Grippewelle gibt oder nicht, ob es eine Corona-Welle gibt oder nicht. Das heißt, wir müssen viel mehr darauf achten, sind da Menschen, die wirklich die typischen Symptome haben. Und wenn sie die typischen Symptome haben, heißt das noch längst nicht, dass das alles Corona-Fälle sind, sondern Corona-Fälle sind meistens 5 bis 15% der Grippefälle. Das heißt, da gibt es dann immer noch viele andere Konkurrenten, Influenza, Parainfluenza, Metapneumovirus, Rhinoviren, Adenoviren. Da gibt es also ganz viele, die machen fast alle ähnliche Symptome. Und die können auch alle ernsthaft krank machen bei Menschen, die entsprechend geschwächt sind. Das heißt, wenn wir das zugrunde legen, dass man sich krank fühlt, dass Menschen sich krank fühlen, nicht zur Arbeit gehen, dass sie zu Hause bleiben, weil sie sich nicht gut fühlen, dann ist da im Moment nichts los. Denn in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen ist es so wie jedes Jahr um diese Zeit.
Das ist ja der Beginn der Saison der Atemwegserkrankungen. Ne? Dann kommen Influenza und dann kommen Rhinoviren, Coronaviren. Und sagen wir mal so, Kann es denn auch sein, dass Leute Influenza haben und trotzdem auf Corona positiv getestet sind und dann Corona-Fälle sind?
Das ist sehr häufig der Fall. Man weiß, dass da in Kliniken, wo dieses Spektrum insgesamt untersucht wurde, weiß man, dass etwa bei Kindern zum Beispiel etwa 50% der Kinder, wo Coronaviren nachgewiesen wurden, auch gleichzeitig andere Viren nachgewiesen wurden, zum Beispiel Influenza. Influenza und Corona kommen meistens sogar zusammen. Das ist in den Beobachtungen in der Glasgow-Studie sehr schön zu sehen. Und von daher gibt es sicherlich manchmal nicht nur zwei, manchmal auch mehr Viren, die gleichzeitig uns besiedeln und die dann auch Symptome machen können.
Aber da auf Influenza dann nicht getestet wird, hieße das, das wären dann alles Corona-Fälle, die wir jetzt in dieser Saison zu erwarten haben?
Ich vermisse überall die Befunde, aus denen man sehen kann, dass man nicht nur von Corona hypnotisiert war, sondern dass man differenzialdiagnostisch auch an die anderen Keime gedacht hat. Das wird kaum noch untersucht. Also auch wenn man die pathologischen Berichte sieht von den Pathologen, die sagen, es sind Corona-Fälle. Ja, welche anderen Viren haben sie denn noch gesucht? Denn das, was unser ehemaliger Gesundheitsminister Seehofer hatte, diese schwere Erkrankung, das waren Grippeviren, hat er damals erzählt. Es ist ja durch alle Medien gegangen, deshalb kann man darüber sprechen. Und der hat ja genauso eine Spätfolge einer Grippe gehabt. Aber das waren wahrscheinlich Influenzaviren. Jedenfalls hat man da nicht nach Corona gesucht und hat das überhaupt nicht so differenziert. Und es gibt viele Menschen jedes Jahr. Und deshalb sagt man ja auch, man soll, wenn man eine Grippe hat, soll man sich nicht körperlich anstrengen, soll man sich nicht überfordern, soll man sich lieber schonen, zu Hause bleiben. Weil dadurch, wenn man sich stresst, wenn also das Immunsystem durch die Stresshormone lahmgelegt wird, das ist ja Cortison zum Beispiel oder Adrenalin, das wird ausgeschüttet und dadurch wird das Immunsystem praktisch gebremst durch den Stress. Und wenn das Immunsystem gebremst ist, wenn man in starkem Stress ist, dann wird man häufiger krank, wird man mehr krank. Die viele Leute kennen das, dass die Viren dann sich freuen, wenn man im Stress ist. Die kriegen nämlich Herpes. Und wenn die Herpesbläschen kommen und wenn der Herpes sich bemerkbar macht, das ist sehr häufig mit psychischem Stress verbunden. Und das wissen viele Menschen. Und das sind eben nicht nur die Herpesviren, die sich freuen, sondern auch die Grippeviren, die sich dann freuen, unter anderem Corona. Das heißt, oder Influenza. Das heißt, das hat viel damit zu tun, wie man sich, dass man sich schont oder ob man sich schont oder nicht schont, hat viel damit zu tun, ob man krank wird oder nicht krank wird, ernsthaft krank wird oder nicht krank wird.
Sie haben im März, damals am 13. März, Freitag, den 13. März, haben Sie hier bei uns gesagt, Sie befürchten eine Testepidemie. Ist die eingetreten?
Ja. In schlimmster Form. Wir haben jetzt pro Woche, das waren, glaube ich, das letzte Mal, waren über 1,2 Millionen Tests. Und wenn man jetzt, ich bin also entsetzt, wenn man jetzt hört, dass die Städte dicht machen oder Regionen dicht machen, wenn sie mehr als 50 Fälle, sagen die ja immer, oder Ansteckungen, sagen sie, oder Infektionen, sagen sie auch, pro 100.000 Einwohner hat, dann gilt das als Risikogebiet und dann wird es dicht gemacht und werden da Maßnahmen angeordnet. Das heißt, das sind ja 50 Tests positiv auf 100.000 Einwohner. Und ich spreche jetzt noch gar nicht von der Qualität der Tests, das ist ein zweites Thema. Aber das hängt natürlich davon ab, wie häufig man testet. Wenn man wenig testet, wie die Chinesen das gemacht haben ab Anfang März, dann hat man plötzlich keine Fälle mehr. Dann ist da plötzlich keine Infektion mehr. Und wenn man viel testet, dann kommt es ja auch zum Tragen, dass die Tests häufig falsch positiv sind. Das heißt, dann reicht manchmal sogar die Fehlerquote der Tests aus. Bei vielen tausend Tests hat man dann immer ein paar hundert auch, die oder einige zig Fälle, die positiv sind. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Das sind die Nebenwirkungen dieser Explosion von PCR-Tests, die jetzt bundesweit und überall in der Welt gemacht werden. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man beurteilen will, ob da was Ernstes unterwegs ist oder nicht. Weil das überhaupt nichts aussagt über eine ernste Infektion. Da müsste man die klinischen Symptome gucken und nicht auf diese Laborwerte, die auch nicht dafür geeignet sind. Das steht sogar auf der Packung drauf, die sind nicht für Diagnosen geeignet.
Mhm. Also jetzt werden ja im Grunde symptomlose Menschen getestet. Ich glaube, auch dafür ist der PCR-Test eigentlich nicht wirklich geeignet. Das heißt, symptomlose Menschen bekommen einen positiven PCR-Test, müssen dann in Quarantäne, ihre Kontaktpersonen müssen vielleicht auch in Quarantäne und die haben aber überhaupt keine Beschwerden. Das heißt, möglicherweise sind sie gar nicht infiziert oder infektiös.
Das ist solche eine absurde Situation, wie Menschen mit Masken rumlaufen und die sind eigentlich sonst gesund, die haben die Maske auf. Und der andere hat einen positiven PCR-Test, der ist auch gesund. Das sind lauter Leute, die eigentlich keine Symptome haben und die voreinander Angst haben. Und das ist das, was wir bemerken. Und Angst ist natürlich ein ganz starker Stressor. Angst lässt uns völlig anders reagieren als normalerweise. Angst schaltet auch den Verstand aus. Und das scheint massenhaft der Fall zu sein zurzeit. Und ich finde das, also ich weiß immer nicht, ob ich drüber lachen soll, wenn ich das sehe, oder ob ich weinen soll, weil das ist so traurig, wie die Menschen plötzlich sich verändert haben. Die haben Angst vor Krankheit. Aber bitte, wo ist denn mehr Krankheit als sonst? In den Krankenhäusern, in den Arztpraxen. Wo sind die Leute, wenn Leute jetzt krank werden, dann werden sie krank, weil sie traurig sind, weil was kaputt gegangen ist, weil Beziehungen kaputt gegangen sind, weil sie sich streiten mit den Nachbarn über dieses Thema, weil sie keinen Besuch mehr kriegen können, weil ihre Kinder so gequält werden mit diesen Masken im Kindergarten und in der Schule. Und es gibt ja Leute, es gibt viele Leute, die machen Selbstmord jetzt, weil sie das nicht aushalten, diesen Stress. Und das macht schon krank, aber diese typischen Viruserkrankungen haben wir nicht mehr als jedes Jahr. Mhm. Und da kann man mich 10-mal beschimpfen oder so, dass ich bin Facharzt, ich mache das 40 Jahre und ich bekomme in Praxen rum, ich habe Krankenhaushygiene gemacht, ich weiß, wie das aussieht, wenn da was los ist. Und alle 3-4 Jahre haben wir verstärkte Grippewellen. So 2017, 2018, da sind 25.000 Menschen in Deutschland gestorben, das war traurig. Da waren die Krankenhäuser auch vorübergehend mal ziemlich voll. Aber wo ist das dieses Jahr? Und 2017, 18, da hat keiner nach dem Coronavirus geguckt. Die waren da auch schon dabei. Natürlich waren die dabei, die sind immer dabei. Und es ist absurd, was wir erleben jetzt. Das hat mit einem Virus nichts zu tun, was wir da jetzt erleben in der Öffentlichkeit und in unseren Städten, an unseren Arbeitsplätzen.
Der Entwickler des Corona-Tests, Professor Drosten, hat in einem Interview 2014 zum Einsatz des PCR-Tests in Sachen MERS-Virus in Saudi-Arabien gesagt, ich zitiere das jetzt mal, die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendwas davon bemerkt hat, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt noch, dass die Medien vor Ort die Sache unheimlich hochgekocht haben. Zitat Ende. Also es kommt einem ja ein bisschen bekannt vor. Eine Frage, was ist der Unterschied zum PCR-Test von damals? Also und dem von heute?
Kein Unterschied. Der PCR-Test, der misst SARS-Viren. Und zwar SARS-Viren, die in Europa unterwegs sind. Zum Beispiel bei Fledermäusen und eben auch bei Menschen. Und ich weiß nicht, ob das dieselben Primer sind, die man bei MERS genommen hat, aber in der Sache ist es das Gleiche. Und die ähneln sich ja auch sehr. Und die SARS-Viren und alle Coronaviren, SARS-Viren sind praktisch die aktuellen Coronaviren. Wir haben ja jedes Jahr unterschiedliche. Und die ändern sich nicht nur in Berlin laufend oder in Wuhan laufend, sondern die ändern sich überall auf der Welt, gibt es Mutationen. Das heißt, diese Coronaviren, die in der kalten Jahreszeit um die Welt wandern, während sie wandern, ändern sie sich und passen sich an ihre neuen Wirte an. Und deshalb, wenn man einen Primer der Coronaviren erkennt oder einen Test hat, der Coronaviren erkennt, und zwar nicht nur die vor einem halben Jahr in Wuhan mal waren oder vor länger als einem halben Jahr, sondern auch noch die heute da sind, obwohl sie schon verändert sind inzwischen, dann greift der Test irgendwas ab, was bei vielen Coronaviren da ist. Und er ist dann auch leicht, er ist dann nicht so sehr spezifisch auf, sondern ist spezifisch auf Coronaviren, aber auf verschiedene Typen. Und man weiß ja, um das genau festzustellen, müsste man die Viren anzüchten, müsste sie reinigen, anzüchten, müsste sie durchsequenzieren, müsste sie vergleichen. Und das wird ja zum Teil gemacht mit Coronaviren, die man bei Patienten gefunden hat. Und man hat festgestellt, es gibt schon einige hunderte von Mutationen seit Wuhan.
Aber das jetzt nochmal zu verstehen, dieser PCR-Test, also ich glaube, gelesen zu haben, dass Professor Drosten sagt, dass der PCR-Test genau auf dieses SARS-CoV-2-Virus reagiert. Aber so ist das.
Erstmal weiß man nicht, von welchem Test er spricht, weil der in jedem Labor, aber die Labore benutzen ihn unterschiedlich. Das Labor in Augsburg zum Beispiel hat gesagt, eine Zeit lang haben die nur das E-Gen, das sind ja 3 Primer. Und da haben sie nur das E-Gen, den Primer fürs E-Gen gemessen und haben den Test dann schon positiv genannt. Das haben sie im Internet nachher wieder rausgenommen, aber das war eine ganze Zeit lang der Fall.
Und was heißt das genau, Entschuldigung, das E-Gen?
Das heißt, das ist, wenn man Menschen zum Beispiel an der Jacke und an der Hose erkennt, dann dass sie nur noch nach der Hose gucken und nicht mehr auch noch nach der Jacke bei den Viren. Also dass man praktisch nur noch eine Stelle abgreift und sagt, ach, der hat das, dann ist es das wohl. Mhm. Und wenn Sie wissen, dass da Hunderte, Tausende von Laboren arbeiten weltweit, die alle sich was zusammenbasteln, die diesen Test auf eine bestimmte Weise herstellen. Einige nehmen das Modell, was Herr Drosten da mal veröffentlicht hat. Andere nehmen ein anderes Modell. Einige machen den Test in einer bestimmten Methode mit bestimmten Materialien. Und wie der Prozess im Labor abläuft, das kann auch unterschiedlich sein in den Laboren. Das heißt, von welchem Test spricht Herr Drosten eigentlich? Das gibt keinen Test, der amtlich standardisiert ist, sodass man von dem Test sprechen kann. Da wird getestet und die Leute nehmen diese Primer. Aber wie da getestet wird, weiß keiner. Weiß auch das Robert-Koch-Institut nicht. Jedenfalls sagt es das nicht. Wir haben ja da angefragt. Nicht mal die 180 Labore in Deutschland. Wenn, da könnte man ja feststellen, welches Labor hat eine sehr hohe Positivrate, höher als die andere. Welches Labor fällt dadurch auf, dass es wenig Positive hat? Dann könnte man nachgucken, woran liegt das? Aber das machen die nicht. Die Robert-Koch-Institut gibt das nicht raus. Ich möchte wissen, wie die Positivrate der einzelnen Labore ist in Deutschland. Und das möchte ich vergleichen und dann möchte ich nachgucken, wieso unterscheiden die sich so? Liegt das daran, dass da mehr Viren sind oder liegt das daran, dass sie eine andere Methode haben? Das kann man aber nicht machen, weil das ist, was Robert-Koch-Institut macht, Blindflug und will offenbar auch diesen Blindflug haben. Hm. Das ist unverantwortlich. So, das ist das eine. Das ist der Test, der wird unterschiedlich gemacht. Deshalb frage ich Sie jetzt zurück, welchen Test meinen Sie, wenn Sie sagen, der Test?
Hm. Nee,
das Zweite ist, das Virus. Das Virus. Da kann ich auch fragen, welches Virus meinen Sie von den vielen, die es da gibt, auf die ein Test, einer der Tests, positiv ist, positiv ausschlägt dann. Das heißt, das ist so ein Märchen davon, dass es da mal ein Virus in Wuhan gab und das suchen wir jetzt auf der ganzen Welt. Erstmal gibt es das Virus gar nicht mehr. Die haben sich inzwischen verändert. Und zum anderen, was wir da finden, hängt ab von welchem Test wir benutzen. Das heißt, es ist ziemlich absurd, was da jetzt derzeit läuft. Abgesehen davon, dass selbst wenn man das Wuhan-Virus jetzt finden würde, mit dem Test, den Herr Drosten damals der WHO gemeldet hat, dann sagt das auch noch nichts darüber aus, ob der krank macht. Dann kommt der Spruch, den Sie eben zitiert haben von Herrn Drosten, zur Geltung. Der sagt, ja, wenn da bei der Krankenschwester was mal über die Schleimhaut läuft, das sagt noch gar nichts.
Und also er Test hat 2014 recht gehabt mit diesem Zitat.
Ja, der hat recht gehabt. Jetzt hat er kein Recht. Jetzt sagt er das Gegenteil von dem, was er damals laut verkündet hat in den Medien. Und er hat damals die Medien gescholten, zu Recht, dass sie so eine Panik machen. Jetzt wird er von den Medien hofiert und sagt das, was sie hören wollen.
Mhm. Ja, und all diese Panik und diese Maßnahmen, die machen ja eigentlich nur Sinn, wenn es sich jetzt, sagen wir mal, um ein besonders gefährliches Virus handelt. Ja? Stichwort Ebola oder sowas. Aber wo reiht sich denn dieses Coronavirus oder diese vielen Coronaviren, die wir jetzt haben, wo reihen die sich denn ein?
Das sind Grippeviren. Das sind Grippeviren, die kennen wir seit Hunderten, vielleicht seit Tausenden von Jahren, die in der kalten Jahreszeit kommen und die uns manchmal sehr viel Probleme machen. Es gab in den Zeiten, zum Beispiel in der Zeit, als wir Hunger hatten und als die Leute keine Wohnung hatten, keine Heizung hatten, da gab es viele Tote in Deutschland. Da waren die Letalität einer Grippeerkrankung war sehr, sehr viel höher als jetzt. Aber seit Kriegsende ist das ganz stark runtergegangen und wir haben jetzt eine Letalität, die ist sehr, sehr viel geringer. Und da trifft es eben meistens Leute, die entweder sehr alt sind und sehr schwach oder aber Leute, die sonstige weitere Erkrankungen haben und denen diese Grippe praktisch den Rest gibt, wenn ich das so sagen darf, die also dann auf der Kippe stehen und das nicht mehr abkönnen. Das Immunsystem schafft es nicht, denn das Immunsystem muss sich anstrengen bei jeder Grippe. Ich kann das vielleicht mal so erklären. Jede Infektion mit Viren, die saisonal kommen, die gibt uns ein immunologisches Update. Ein Update. Wie das wie bei den Viren in Ihrem Computer auch der Fall ist, müssen Sie immer ein Update kriegen, weil es immer neue Viren gibt. Genau das Gleiche passiert mit unserem Immunsystem. Die Viren ändern sich laufend. Die wollen nämlich immer wieder bei uns sich vermehren. und wollen von uns was. Und unser Immunsystem lernt sie dann kennen. Und das ist anstrengend. Also das Virus-Update kennt jeder, der einen Computer hat. Das Virus-Update, was unser Immunsystem jeden Winter kriegt, das machen nicht alle mit. Bei einigen läuft das noch, funktioniert das. 80% der Bevölkerung sind immun. Die kennen das, da lacht das Immunsystem über das Virus, was kommt. Und sagt, ach, dich kennen wir schon, du hast keine Chance. Aber die anderen, die schlecht trainiert sind, die lange keinen Kontakt mehr hatten mit Kindern oder mit jüngeren Leuten, die allein zu Hause sitzen oder im Heim sitzen und keinen Kontakt haben, die haben lange nicht trainiert. Und wenn die dann auch noch schwach sind, dann kommen da Viren und dann sind diese Menschen relativ schutzlos und die müssen eine sehr, sehr heftige Reaktion machen, um damit fertig zu werden. Und das schaffen sie nicht und dann sterben sie daran. Das gibt es jedes Jahr.
In ganz Europa gibt es ja diesen Wettlauf um hohe Neuinfektionen und Einschränkungen. Und die Menschen fragen sich natürlich, wenn das jetzt alle machen, also in Frankreich, in Spanien und überall in Italien, überall werden Maßnahmen ergriffen, Tschechien und so weiter. Wenn das alle machen, dann muss doch was dran sein. Was ist Ihre Erklärung für diese Leute, die das glauben?
Ja, es ist was dran, dass da irgendwas läuft. Es ist was dran, dass da irgendwelche Motive dazu führen, dass man so verrückt mit einer Infektion umgeht. Und das sind aber Dinge, die mit Medizin nichts zu tun haben. Da wird praktisch was Medizinisches wird da benutzt, um Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Menschen Angst zu machen, Menschen mitzumachen, was sie sonst nie mitmachen würden. Das beobachte ich. Und das ist in einigen Ländern sehr, sehr, sehr schlimm. Und in anderen Ländern, da wird das ja auch von der Regierung möglichst vermieden, so überzureagieren und die Menschen so zu stressen. Wir wissen, dass wir Krisen haben, dass wir Wirtschaftskrisen haben. Wir wissen, dass wir Finanzkrisen erwarten müssen. Wir wissen, dass wir große Probleme auf dem Finanzmarkt haben. Wir wissen, dass viele Dinge nicht gut geregelt sind politisch. Wir wissen, dass Regierungen korrupt sind. Wir wissen, dass die Einflussnahme großer Konzerne auf Dinge, die wesentlich sind für unsere Gesellschaft, dass die so stark ist, dass viele Dinge untergehen. Wenn alles nur noch nach dem Geld geht, dass man viel Geld verdient, da geht ganz viel kaputt in den Gesellschaften. Und die Gesellschaften werden institutionell korrumpiert. Wenn sie eine ganze Universität kaufen können, dann wird da kein Wissen mehr produziert, sondern dann wird da das produziert, was derjenige, der die Universität gekauft hat, gerne möchte.
Welche Universität, von welcher reden Sie? Oder?
Es gibt private Universitäten zum Beispiel noch und nöcher. Es gibt die Drittmittel an den Universitäten, an den staatlichen Universitäten. Und ein Professor, wenn er heute Professor werden will, der muss gut fremdgehen können, der muss gut Drittmittel anwerben können. Sonst wird er kein Professor. Der muss zeigen, dass er Drittmittel anwerben kann, dass er Geld reinholt. Und das Geld holt er nicht nur aus staatlichen Mitteln rein, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Industriebetriebe, die die Universitäten benutzen. Und in der Medizin ist das extrem. Wenn Sie an die Medikamentenversuche denken, wenn Sie dann denken, wer klinische Studien bezahlt, da sind sehr wenig öffentliche Mittel. Da werden sehr viele Studien werden finanziert eben durch private Sponsoren. Und wenn Sie an die Versorgungsforschung denken, die da läuft, wo ganze Strukturen erforscht werden, wie man Menschen versorgen kann, da kommt es immer darauf an, wen derjenige versorgen will, der das bezahlt. Wenn er seine Aktionäre versorgen will, kommt da was anderes dabei raus, als wenn er Patienten versorgen will. Das ist das primäre Interesse und das sekundäre Interesse der Akteure, welches man analysieren muss. Und wenn wir als Gesellschaft gut funktionieren wollen, dann vertrauen wir allen möglichen Institutionen etwas an, unsere Steuergelder. Wir vertrauen dem, was sie sagen. Wir vertrauen dem Robert-Koch-Institut, wenn es sagt, das ist gefährlich. Wenn aber dort in das Robert-Koch-Institut oder in andere Institute, staatliche Institute oder ins Kraftfahrt-Bundesamt plötzlich wirtschaftliche Interessen dafür sorgen, dass wir nicht mehr gut informiert werden, wenn Kraftfahrt-Bundesamt sagt, VW ist ganz super, in Ordnung, und in den USA finden sie dann raus, nee, ist doch nicht in Ordnung. Oder wenn bei uns das Robert-Koch-Institut sagt, oh, jetzt der PCR-Test ist richtig, der ist gut und danach müssen wir uns handeln, dann funktioniert die Gesellschaft nicht mehr. Wir können uns auf das Robert-Koch-Institut genauso wenig verlassen wie auf die Weltgesundheitsbehörde. Die Weltgesundheitsbehörde, die ist nachgewiesenermaßen korrupt. Die wird 80% zweckgebunden, durch zweckgebundene Mittel finanziert. Da werden von den Industrien werden und von den Ländern, die da spezielle eigene Wirtschaftsinteressen haben, werden da Leute hingeschickt, die dort in der WHO dann die Posten kriegen und entscheiden. Da sind ganz viele Sekundärinteressen, die auch intransparent sind. Das gibt keine Akteneinsicht beim Robert-Koch-Institut. Sie können da nicht hingehen und sagen, oder Sie können die noch nicht mal irgendwo in Untersuchungsausschuss fordern. Welches Parlament soll das denn können? Die sind ja kein Parlament verantwortlich. Wir haben die Schwierigkeit gehabt, sogar im Europarat, wo 47 Parlamente vertreten sind, wo wir gesagt haben, WHO, komm mal, was hast du da gemacht mit der Schweinegrippe? Wie hast du und wie, was war das für ein Fehlalarm? Und da ist da einmal jemand gekommen. Aber dann haben die sich einfach geweigert und es gibt keine Möglichkeit, dort Zwang auszuüben und die einzufordern, wie man das zum Untersuchungsausschuss mit der eigenen Regierung ja machen kann. Da geht es, aber bei der WHO geht es nicht. Und das Gleiche gilt für die Weltbank, das Gleiche gilt für die großen internationalen, für die UN. Da ist keine Möglichkeit, da gibt es keine parlamentarische, kein parlamentarisches Gremium, wo es auch eine Opposition gibt, die dann sagen kann, das glauben wir nicht. Und die dann untersuchen kann und die Akteneinsicht nehmen kann. Das gibt es alles da nicht. Das ist sehr, sehr ja, intransparent. Und von daher ist jeder Verdacht dort gerechtfertigt, wenn diese Intransparenz dann nicht behoben wird.
Sie haben ja damals 2009 diesen Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe ins Leben gerufen, im Europarat. Und dort hat die WHO zugeben müssen, dass sie die Definition für Pandemie geändert hat. Also, dass es kein gefährlicher Virus mehr sein muss, der durch die Welt geht, kein tödlicher, sondern nur noch ein Virus. Haben Sie Déjà-vu, wenn Sie die Situation heute sehen?
Ja, die ganzen Jahre schon. Die WHO hat sich ja überhaupt nicht irgendwie bemüht, das zu ändern und das klarer zu definieren. Die WHO arbeitet seit der Schweinegrippe, das ist seit 2009, arbeitet mit dieser geänderten, ja, Nicht-Definition. Das sind neue Viren und wie ich schon sagte, ändern die sich ja laufend. Man kann immer sagen, das ist ein neues Virus, jederzeit, jeden Monat. Und die müssen bei mindestens zwei oder drei Regionen der WHO weltweit müssen die beobachtet worden sein. Und dann ist da was los. Und da sich Viren immer erneuern und immer um die Welt ziehen, könnten die eigentlich praktisch dauernd die Pandemie ausrufen. Die können jetzt auch ein anderes Virus sich aussuchen und sagen, oh, da ist auch eine Pandemie und noch eine Pandemie. Das ist absurd. Und dass unsere Regierung sowas mitmachen, dass die Weltgesundheitsversammlung, wo die Regierungen ja vertreten sind, damit übereinstimmen, ich verstehe das nicht, was die sich da erzählen lassen. Das ist etwas, was man unbedingt ändern muss, damit diese wirtschaftliche Notlage nicht wieder durch eine Fehlreaktion hervorgerufen wird.
Jetzt können wir wahrscheinlich auch durch diese ganze weltweite Krise mit großen weiteren Schäden abseits von Corona im Grunde rechnen. Der Überwissenschaftler John Ioannidis aus Stanford sagt, allein durch die Corona-bedingte Unterbrechung des Tuberkuloseprogramms könnten in den nächsten 5 Jahren 1,4 Millionen Menschen zusätzlich sterben. Wie sehen Sie diese Relation Corona-Schäden, Kollateralschäden?
Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Und es ist ja, Tuberkulose ist ja nur ein Beispiel. Allein der Hunger und die Schwächung durch den Hunger führt zu ganz vielen zusätzlichen Todesfällen. Wenn die Menschen geschwächt sind, werden sie leicht Opfer von Infektionskrankheiten. Das können Wurmerkrankungen sein, das kann bakterielle Erkrankungen sein, Viruserkrankungen sein. Und es kann natürlich die Tuberkulose sein, als eine bakterielle Erkrankung. Das heißt, die Menschen verhungern einfach auch nur, wenn das Leute sind, die als Tagelöhner arbeiten, die keine soziale Sicherung haben und das ist die Arbeit plötzlich weg, was sollen die machen? Ich habe Angst davor, dass die Menschen auch in ihrer Hilflosigkeit dann anfangen, ja, in ihrer Verzweiflung auch andere Menschen zu schädigen. Das ist ja auch möglich. Wir können damit rechnen, dass wir mehr Kriminalität haben. Menschen müssen sehen, dass sie überleben und wenn sie sehen, dass andere Leute viel haben und dann wollen sie sich was, dann nehmen sie sich vielleicht was davon. Und diejenigen, die das jetzt mit ansehen und die das alles, die eigentlich wissen, dass sowas passieren wird, die laden eine große Schuld auf sich. Ob man die Toten dann zählen kann und wie man sie zählen will, das weiß ich nicht. Ob dann eine Diagnose überhaupt noch eine Rolle spielt oder man einfach nur feststellen muss, dass Gesellschaften, die vorher sich gegenseitig geholfen haben, die Systeme hatten, Gesundheitssysteme und Ernährung und auch für die Ernährung dann gesorgt haben, ihrer Bevölkerung, dass die plötzlich zusammenbrechen. Das ist klar, dass da unheimlich viel Elend passiert. Und wir fokussieren hier uns auf Stadtteile in Berlin und auf irgendwelche Zahlen in Deutschland. Aber das, was in der Welt jetzt passiert, was dort für ein Elend mit Kindern und mit alten Menschen und mit Menschen, die eben, die hilflos werden, läuft, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Jetzt man merkt es ja auch, diese zunehmende Aggressivität merkt man ja auch hierzulande. Es gibt viele Berichte von Menschen, die keine Maske tragen, auch teilweise keine Maske tragen dürfen aus gesundheitlichen Gründen, die also sehr aggressiv angemacht werden, die aus Läden rausgeschmissen werden. Das Denunziantentum zieht auch ein bisschen wieder ein. Die Stadt Essen möchte sogar, dass die Leute Maskenverstöße zum Beispiel melden. Die Menschen werden jetzt gezwungen, Masken zu tragen und viele tun das sogar gerne in der Hoffnung, jetzt Schlimmes zu verhindern. Aber was bringen Masken? Was ist Ihre Meinung zu den Masken?
Maske ist ein Gehorsamszeichen. Ein Zeichen davon, dass man Angst hat und gehorsam ist. Und als jemand, der sich um Hygiene kümmert und der als Lungenarzt weiß, ob Viruserkrankungen, wie man sich anstecken kann mit Viruserkrankungen, halte ich die Maske für schädlich. Und ich bin ja nicht der einzige Hygieniker, der das sagt. Es gibt ja inzwischen zahlreiche Hygieniker, die sagen, dadurch, dass man eine Maske aufsetzt, führt das zu einer ganz starken Kontamination. Auf der Innenseite der Maske ist ein feuchtes Milieu dort. Da können Pilze, Bakterien und Viren sich lange halten. Und die Maske, wir atmen ja trotzdem. Das heißt, unsere Atemluft kommt irgendwie an der Maske seitlich vorbei oder auch durch die Maske kommt noch was durch. Und wenn unsere Atemluft da durchkommt, da gibt es keine Maske, die die kleinen Viren abhält. Die gehen auch so dadurch. Da werden Tropfen abgehalten, aber die Viren kommen raus und die bleiben dann eben vermehrt in der Maske hängen. Und wenn diese Maske abgesetzt wird, in die Tasche gesteckt wird oder was die Leute alles damit machen, da wird so massenhaft viel mehr Virus verbreitet, als wenn man sie nicht aufsetzen würde. Wir haben die Empfehlung immer schon gehabt, wenn man eine Grippe hat, dann soll man in den Ärmel husten und niesen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, denn beim Husten und Niesen, da hat man diese vermehrten Tröpfchen, die dann andere Leute dann möglicherweise erreichen können. Und am Ärmel, da trocknen die innerhalb von kurzer Zeit aus. In der Maske bleibt das schön feucht, da bleiben sie ganz lange. Und die Maske hat eine infektionsfördernde Wirkung. Und das sage ich als Arzt für Hygiene. Und ich bin da nicht alleine. Da gibt es genügend wissenschaftliche Beweise. Komischerweise sind die Berichte oder die wissenschaftlichen Studien, die sagen, ja, eine Maske bringt was, die sind komischerweise alle erst in diesem Jahr erschienen. Komisch, dass eine Maske sich so schnell ändern kann in ihrer Wirkung. Wissenschaftliche Untersuchungen, alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die vorher über die Maske und über die Schutzwirkung der Maske veröffentlicht wurden, die sagen, nein, die Maske, die bringt kaum was oder gar nichts in einigen Fällen und hat sehr viel Nebenwirkungen. Und man muss da vorsichtig sein und Leute müssen geschult sein, damit das überhaupt vernünftig funktioniert. Da gibt es Maskenbeauftragte in jeder Firma, in jedem Krankenhaus. Die Leute müssen immer wieder geschult werden, dass sie es auch richtig machen. All diese Dinge sind Standard gewesen. Und jetzt laufen die Leute mit so einem Lappen vor dem Gesicht rum, nehmen die ab, stecken die in die Tasche, setzen die wieder auf. Und es ist absurd, was wir machen. Die Maske hat mit Infektionsschutz nichts zu tun. In diesem, so wie sie jetzt benutzt wird, ist das Unsinn. Und das ist ein Symbol, dass man gehorsam ist. Das ist ein Symbol, dass man sagt, okay, ich trage die Maske, sonst muss ich eine Bußgeld zahlen, sonst kriege ich Ärger in der Straßenbahn oder im Bus und deshalb mache ich das lieber. Ist ja auch nicht so schlimm, halte ich ja kurz aus und dann stecke ich sie wieder in die Tasche. Aber das ist infektionsschutzmäßig, ist es Blödsinn.
Jetzt werden ja auch Kinder gezwungen, zum Teil 6 Stunden mit Masken in den Schulen auszuharren. Aber bislang hat sich auch noch niemand die Mühe gemacht, eine Studie über die Auswirkungen von Masken bei Kindern zu erstellen. So nach dem Motto, wenn die Großen das schaffen, schaffen die Kleinen das auch. Aber Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen, ne? Wie, glaube ich, Medizinstudenten im ersten Semester lernen.
Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wenn Sie die große Lunge eines Erwachsenen sehen und daneben die kleine Lunge eines Kindes, nicht eines Sechsjährigen oder eines gerade eingeschulten Kindes, dann ist das ein Viertel davon etwa. Die Volumina sind total unterschiedlich. Und das Atemzugsvolumen bei Kindern, das ist sehr, sehr klein. Und der Totraum in den, das ist so, wenn Sie die Maske aufhaben, ist es so, als wenn Sie durch einen Schnorchel atmen. Wenn Sie mal geschnorchelt sind, da ist es auch, wenn Sie das eine Zeit lang gemacht haben, wird Ihnen auch ein bisschen komisch, weil Sie nämlich immer dieselbe Luft ein- und ausatmen. Das kann man als Erwachsener ganz gut mit so einem großen Schnorchel, kann man das eine ganze Zeit aushalten. Man atmet einfach heftiger dann und pustet mehr. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Luftröhre praktisch verlängert ist und die Luft, die schlechte Luft, das CO2, welches wir hier abatmen müssen, das bleibt ein großer Teil im Tubus drin oder hinter der Maske bleibt das und wir atmen es wieder ein, obwohl wir es doch loswerden müssen. Das führt dazu, dass wir weniger Sauerstoff im Blut haben. Das führt dazu, dass unser Blut sich übersäuert. Das führt dazu, dass wir Konzentrationsschwäche kriegen. Das führt dazu, dass wir müde werden. Einigen Leuten wird schwindelig. Die geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und das ist bei Kindern natürlich noch viel größer. Das ist bei Kindern, weil die Wirkung, diese CO2-Wirkung ist bei Kindern viel größer. Und natürlich, derjenige, der sowas anordnet, ohne sich auf wissenschaftliche Studien berufen zu können, der macht Körperverletzung. Der begeht Körperverletzung. Das ist, was da gemacht wird mit den Schulkindern, das ist unverantwortbar. Und ich denke, das muss Konsequenzen haben, rechtliche Konsequenzen haben. Und wenn sogar es behindert wird, es gibt ja Kinderärzte, die sagen, wir wollen untersuchen, wie wirkt sich das aus hier auf die Belüftung der Lunge bei Kindern und wie wirkt sich das aus auf den Säurebasenhaushalt und auf die Oxygenierung des Blutes. Und diese Studien, die kriegen die nicht finanziert. Selbstverständlich müssten die sofort staatliche Gelder kriegen, wenn der Staat sowas anordnet. Das müsste massenhaft sichergestellt werden, dass wir unsere Kinder nicht dauernd schädigen. Millionen von Kindern schicken wir in die Schule mit diesem Ding vor dem Mund und wir wissen nicht, welche Gesundheitsschäden dadurch entstehen. Wo leben wir? Warum stehen die Eltern da nicht auf? Ich verstehe das nicht. Das ist eine Sache, die ist unmöglich. Und ich hoffe, es gibt ja da auch Gerichtsprozesse, aber bei den Gerichtsprozessen, wissen Sie, das dauert lange. Und die Gerichte, die sind ja häufig dann auch, wenn sie sowas verfolgen, wenn sie eine Strafanzeige, die Staatsanwaltschaften, die sind ja weisungsabhängig von der Landesregierung und die Landesregierung ordnet das ja an. Ein Richter, der da eine Entscheidung fällt, der hat Angst, dass er nicht befördert wird oder dass er versetzt wird oder dass er Ärger kriegt. Das ist, wenn er gegen die eigene Landesregierung dann Urteile erspricht. Wo sind die Amtsärzte? Ich war Amtsarzt 13 Jahre lang. Ich war Leiter eines Gesundheitsamtes. Wo sind die Amtsärzte, die da Fragen stellen? Zum Glück gibt es einige, die sagen, es gibt bessere Methoden abzuschätzen, ob da eine Gefahr ist oder nicht. Haben sich welche gemeldet? Und da bin ich sehr dankbar drüber. Und ich bin sicher, es gibt viele Amtsärzte, die würden das auch machen, wenn sie nicht Angst hätten, irgendwelche Disziplinarverfahren oder irgendwelche Schwierigkeiten zu kriegen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe zwei Disziplinarverfahren gehabt als Amtsarzt, aber habe sie beide gewonnen. Da hat man mir meine Nebentätigkeit gestrichen. Ja, weil ich die Behörde geärgert habe, die mich angestellt hat. Aber ich war Amtsarzt und blieb Amtsarzt. Mhm. Und mit der Nebentätigkeit, na gut, das muss man mal in Kauf nehmen. Vielleicht gibt sich das ja mal wieder. Ja, also das ist eine Sache, die...
Ja.
Ja, klar, wenn man Gegenwind macht, dann flattern die Haare. Das ist.
Das stimmt, aber es ist ja wirklich so, dass alles von Angst im Moment regiert wird. Und auch Angst vor Kindern, das ist ja das, mein Gefühl ist, dass Kinder im Moment so auch ein bisschen als Feinde angesehen werden, so nach dem Motto, pass bloß auf, sonst tötest du deine Großeltern. Was macht das denn auch mit den Kindern? Ich meine, Sie haben promoviert über psychische Erkrankungen. Was sind solche Traumata, wenn sie im Kindesalter auftreten, was können die auslösen später?
Ja, ich habe mich mehr um Seeleute gekümmert, nicht um Kinder bei den psychischen Erkrankungen. Aber das trotzdem ist es so natürlich so, wenn die Kinder jetzt, wenn man Angst hat vor Kindern, das ist ja eine Angst, die Angst ist ja bei den Erwachsenen. Und da muss man sagen, die süßen kleinen Rotznasen, von denen wir sonst gesprochen haben, ne, die wir die Nase geputzt haben und sowas, das sind Virusbomben, immer gewesen. Sind sie immer noch. Aber das können wir ab. Und das ist, die bringen uns die Viren praktisch, die bringen erstmal den Eltern und dann kriegen sie auch mal die Großeltern. Die Großeltern, die Kinder dauernd auf dem Schoß haben, jedes Jahr und jedes Wochenende, die sind gut trainiert, denen passiert nichts. Die anderen, die keinen Kontakt mit Kindern haben, wo Kinder gar nicht hinkommen, die einsam in irgendeinem Pflegezimmer sitzen und keine Enkel haben und keine Leute haben, die sie besuchen, da ist es gefährlicher. Aber nicht, weil man alt ist, ist man gefährdet, sondern weil man nicht im Training ist, ist man gefährdet. Das ist der Unterschied.
Und dieses Training könnte ja auch bald wieder ausbleiben, weil es wird ja schon wieder von Lockdowns gesprochen. Ja? Dabei warnt sogar die WHO inzwischen vor Lockdowns und sagt, damit würde nur die Armut erhöht. Und es gibt sogar auch Studien, die sagen, Lockdown hat nichts gebracht. Ja? Aber die Politiker interessiert es nicht. Das interessiert sie nicht, sie hören nicht zu, sie reden weiter von Lockdowns. Und jetzt die Frage an den ehemaligen Politiker Wodak, warum tun die das?
Den muss irgendjemand erzählt haben, dass es gar nicht anders geht. Dass man die Krise dieser Welt nicht anders beherrschen kann, als wenn man die Menschen dazu bringt, sich auch anders zu verhalten. Und die, die das erzählt haben, die haben sich diese Pandemie ausgesucht, um den Menschen Angst zu machen, um sie dazu zu bringen, Dinge mitzumachen, die sie sonst nicht mitmachen wollten. Und das ist nicht, das ist keine politische Organisation, die sich das ausgedacht hat. Denn das wäre ja irgendwo politisch beschlossen worden. Sondern das sind Leute, die aus der Wirtschaft kommen, die diese Vorschläge gemacht haben. Das sind Leute, die Geld genug haben, um das auch zu beeinflussen, die diese Vorschläge gemacht haben. Das sind Leute, die die WHO finanzieren. Das sind Leute, die die Ämter beeinflussen können, die die Medien beeinflussen können, ja kaufen können. Medien sind ja zum großen Teil privat. Und da ist es so, dass sie, wenn sie das können, wenn sie genug Geld haben und so ein Agenda-Setting machen mit PR, mit riesigen PR-Firmen, die dafür sorgen, dass man an alles denkt, dass es keine Widersprüche gibt, dass man Wissenschaftler kauft, dass man eine Ärztin kauft, die Oberärztin so und so, die erzählt von ganz schlimmen Fällen in ihrem Krankenhaus und das wird dann groß rausgebracht. Da sind immer schlimme Fälle in Krankenhäusern. Aber die Frage, ich möchte die Akten mal sehen. Ich möchte die Akten mal sehen von den Leuten, die sagen, ich bin jetzt ein Opfer von Corona. Ganz schwer war ich krank, Lungenembolie hatte ich, Herzinfarkt. Ich möchte wissen, was die für Medikamente gekriegt haben. Wie die Personalbesetzung auf der Intensivstation waren. Ob die Intubation wirklich nötig war. Ob die Heparin gekriegt haben oder nicht. Und richtig gekriegt haben. Oder ob die irgendwas anderes gekriegt haben. Ich möchte den Einzelfall beurteilen. Das sind ja wenige. Die werden aber im Fernsehen gezeigt, die treten auf und sagen, ich bin das Opfer. Natürlich, den Menschen ging es schlecht. Da sind auch welche gestorben, wie sie immer sterben. Durch Fehlbehandlung sterben in Deutschland 15.000 Menschen jedes Jahr im Krankenhaus. Und wenn ich die bei denen, bei einigen von denen Test mache, habe ich ein Opfer von Corona. So sieht es heute aus. Da braucht man nur bei so jemandem einen Corona-Test zu machen und dann hat man neues Corona-Opfer. Also was da zurzeit an Intransparenz läuft und was uns da vorgemacht wird, das finde ich schrecklich. Und das ist auch schrecklich für die Leute, bei denen dann plötzlich nicht mehr nachgeguckt wird, sondern sind sie wirklich gestorben? Weshalb sind sie wirklich so krank geworden? War da wirklich, das kann doch sein, wir haben zu wenig Personal im Krankenhaus. Wir haben häufig unerfahrene Ärzte, die dann auf den Intensivstationen anfangen und die Notarztwagen fahren. Da ist keine Begleitung mehr, die mit Erfahrung gibt, weil es einfach zu wenig Personal gibt. Krankenhäuser sind Profitcenter geworden. Die wollen billige Ärzte, die wollen DRGs abrechnen. Und da wird so viel falsch gemacht dadurch und da werden so viele Menschen falsch behandelt. Das wissen wir aus Untersuchungen, das wissen wir aus Herr Lauterbach hat da selbst drüber geredet, der weiß es auch, was da passiert durch seine DRGs, die er hat einführen lassen, für die er sich so eingesetzt hat. Die Fallpauschalen unter dem Motto, das Geld muss der Leistung folgen. Jetzt werden Leistungen erbracht, die nicht nötig sind, jetzt werden Leistungen erbracht und abgerechnet, bei denen man die Qualität nicht beachtet. Also da wird in den Krankenhäuser sind gefährlich geworden in Deutschland, kann ich nur sagen. Zum Glück gibt es noch viele gute Ärzte, die da arbeiten und Ärzte und Ärztinnen auch, die sich sehr viel Mühe geben. Aber das System ist schlecht. Nicht alle die Ärzte sind schlecht. Das System ist schlecht, unter dem sie arbeiten müssen. Der Zeitdruck, der Personalmangel und es gibt auch viel zu wenig Pflegekräfte vor allen Dingen. Ja. Denn die sind ja mindestens so wichtig. Auf der Intensivstation haben sie überwiegend mit Pflegekräften zu tun. Und die müssen gut, sehr qualifiziert sein, da müssen genügend da sein, die müssen sich zwischendurch zwischen den Patienten die Hände waschen können. Nicht? Sonst kann man keine Krankenhaushygiene leisten, wenn man nicht genug Personal hat. Das kostet Zeit. Aber das ist, liegt alles ziemlich brach und liegt im Argen. Aber da wird jetzt nicht drüber gesprochen, sondern nur über Corona.
Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die Politiker zurückkommen. Es ist ja irgendwie, Sie sagen, im Grunde ist das alles eine gekaufte Geschichte. Denen wird es irgendwo gesagt, wie man die Welt retten kann, oder sie werden in irgendeiner Form korrumpiert. Aber ich kann mir doch gar nicht vorstellen, dass da sitzen doch auch im Bundestag eigentlich so Leute, wie Sie es dort mal waren. Da sitzen doch, da müssen doch Leute sitzen, die sagen, das machen wir jetzt nicht mit. Was ist das? Ist das auch das System, das sie mundtot macht? Es sind ja nicht alle korrupt, die im Bundestag sitzen.
Nein, das stimmt. Aber es ist so, dass ich kann Ihnen das Beispiel der nosokomialen Infektionen nehmen. Das ist ja bekannt. Die Krankenhausinfektionen, die man erst im Krankenhaus kriegt. Wenn man da gesund hinkommt, kriegt man da eine Infektion. So, und jetzt, und das sind diese 15.000 Toten, die wir haben jedes Jahr. Also, das ist eine Zahl, die geschätzt wurde, aber es sind bestimmt über 10.000 jedes Jahr. Und das sind gefährliche Erkrankungen, weil wir gefährliche Krankenkeime haben. In anderen Ländern, da gibt es Modelle, wie man das vermeiden kann. Da hat man mehr Personal und da kann man, das kann man also ganz stark senken durch eine bessere Organisation der Behandlung in den Krankenhäusern. Da hat es Anhörungen gegeben im Bundestag. Das war so klar, dass man dort was tun muss und dass man auch das tun kann. Trotzdem gab es keine Mehrheit für eine gesetzliche Regelung, die das sicherstellt, weil die Krankenhauslobby dafür gesorgt hat und die Krankenversicherung und ich weiß nicht wer alles, da gab es eine Lobby, die wollte, dass das nicht in Angriff genommen wird, obwohl es vernünftig gewesen wäre. Das heißt, es gibt immer Interessen in der Politik. Die Politik hat ja die Aufgabe des Interessenausgleichs. Wir in der Bevölkerung, über 80 Millionen Menschen in Deutschland, wollen alle was anderes, finden alle was anderes wichtig. Jeder sagt, das ist wichtig, andere sagt, nee, das ist wichtig. Und die Politik ist dazu da, das alles einzusammeln und zu gucken, so, was machen wir jetzt damit? Und wir müssen jetzt Regeln machen, dass die alle sagen, okay, damit können wir leben. Und das ist diese Kompromisse, die die Politik da schließt, die sind eigentlich nur dann gut, wenn auch alle zu Wort kommen. Und wenn an alles gedacht wird. Aber da wir heute einen Lobbyismus haben, den man kaufen kann, der Minister kauft, der ganze Ämter kauft, der systematisch für viel Geld sich in die Politik einmischt und Leute beeinflusst. Daher haben wir nicht mehr die demokratischen Beschlüsse, daher kommen bestimmte Leute gar nicht mehr zu Wort. Die schaffen das gar nicht, die können da gar nicht gegen anstinken, gegen diese Lobby, die mit ganz viel Geld, mit Psychologen, mit Werbetricks, mit Beobachtung von Abgeordneten, die gucken, wo gibt es Grassroot-Bewegungen und Selbsthilfegruppen, die wir für uns instrumentalisieren und bezahlen können, die wir dann bei der Anhörung holen und sagen, oh, guck mal, das müssen wir doch ganz anders machen. Oder heute können Sie sogar eine Grassroot-Bewegung kaufen. Nicht? Die stellen Sie vor den Reichstag und lassen Sie demonstrieren. Muss ja nicht immer mit der schwarz-weiß-roten Fahne sein. Aber Sie können Gruppen kaufen und es wird gemacht. Das wird die ganze Zeit schon gemacht. Wenn man bestimmte politische Interessen durchsetzen will, dann sieht man zu, dass man in der Bevölkerung Leute findet, die man unterstützen kann, die einem helfen, das durchzusetzen. Und das machen Lobbyisten professionell. Und wer kein Geld hat, der kann sich das nicht leisten, dessen Interessen kommen dann eben zu kurz. Und das müssen Abgeordnete eigentlich wissen und da müssen sie auch jeden fragen. Ich habe mal bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag, da ging es um Nichtraucherschutz. Da haben wir lange für gekämpft, dass Menschen, die nicht rauchen, vor dem Rauch der Raucher geschützt werden. Und da gab es eine Anhörung und da hat dann ein Professor geredet, hat gesagt, ja, der Passivrauch oder der Rauch, den die Raucher ausatmen oder der von der Zigarette so kommt, das ist gar nicht schlimm, das haben wir wissenschaftlich untersucht und das macht überhaupt nichts aus. Er hat also das ganz stark verharmlost. Und dann, ich war gerade dran, ich habe mich gemeldet als Abgeordneter, darf man ja Fragen stellen. Ich habe ihn einfach nur die Frage gestellt, darf ich fragen, wer Ihr Institut finanziert? Und da wurde in das große Schweigen, das war eine völlig unübliche Frage im Bundestag. Da war plötzlich, dann war Müntefering saß vorne, ein Raucher, ne? Der saß vorne und hatte die, ich glaube, das war Müntefering oder Struck, also will ich mich jetzt nicht festlegen. aber einer von den beiden, beide Raucher. Jedenfalls der Vorsitzende sagte dann, diese Frage ist hier nicht zur Sache. Sie wurde mir verboten.
Ach.
Und das fand ich absonderlich. Das ist die Frage, die eigentlich jedes Mal gestellt werden müsste. Die Frage nach Interessenkonflikten. Das ist in der Wissenschaft ist es inzwischen üblich, wenn man etwas behauptet, wenn man etwas was sagt, dann muss man seine Interessenkonflikte offenlegen. Da muss man sagen, woher man sein Geld verdient. Und man muss auch, vor allen Dingen muss man sich auf Fragen gefallen lassen. Das gehört einfach dazu. Man darf ja sekundäre Interessen haben. Ich darf ja irgendwo Geld verdienen und mich fragen lassen irgendwo anders. Aber ich muss das, derjenige, der mich fragt, muss wissen, da sind vielleicht Interessenkonflikte und muss er bei einer Bewertung, muss das eine Rolle spielen. Das ist Fair Play. Und das kommt zu kurz und das wird systematisch wird das unterdrückt.
Sie arbeiten ja mit im außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Ja. Was ist das Ziel dieses Ausschusses?
Dass wir unsere Demokratie erhalten, dass wir sie pflegen. Wir glauben, dass die Menschen das können. Wir glauben, dass Menschen zu Wort kommen müssen. Wir glauben, dass Menschen, ja, die Unrecht behandelt werden, die Justiz in Anspruch nehmen können. Und dass diese Dinge zur Sprache kommen. Und wenn sie in den Medien nicht mehr zur Sprache kommen, was ja auch nicht gesetzlich in Ordnung ist, dann sollen sie wenigstens bei den Gerichten aussagen dürfen. Und dann soll da eine Beweisaufnahme bestehen. Wir haben ein gewisses Vertrauen zu unserer Rechtsprechung. Und das ist der letzte Anker zurzeit. Und was wir wollen, ist, dass wir demokratische Verhältnisse wiederherstellen. Wenn wir, eine Demokratie lebt ja von unterschiedlichen Meinungen. Und diese unterschiedlichen Meinungen, die lassen sich nicht dadurch abbilden, dass man die eine Seite verunglimpft und die andere Seite dann schmückt mit Kaufmäulern, darf ich mal so sagen. So nannten wir das in der Politik früher, solche Leute, die man kaufen kann. Das ist etwas, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und wir wollen dafür sorgen und wir glauben daran, dass es eine Demokratie gibt. Wir haben in Deutschland erlebt, als Deutschland die Demokratie geschenkt bekam in der Weimarer Republik, da haben die Leute das versucht, die auszugestalten, Demokratie. Und irgendwann waren sie die Streiterei so satt, dass sie wieder nach oben geguckt haben, dass sie einen gesucht haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Und Deutschland war nicht reif für die Demokratie. Das hat es nicht geklappt, dass man das verhindert hat. Und ich habe Angst, Deutschland ist immer noch nicht reif für die Demokratie. Und das wollen wir wollen das aber nicht. Wir wollen dafür kämpfen, wir wollen zeigen, dass Deutschland reif ist und dass wir eine Demokratie hinkriegen. Das Problem ist jetzt, dass wir da, wo man miteinander darüber streiten kann, wie es in Deutschland aussehen soll, es ist dadurch relativiert, dass wir sehr viele internationale Strukturen haben, politische Strukturen, die großen Einfluss nehmen, die Europäische Union zum Beispiel. Und was wir, denke ich, machen müssen ist, dass wir Strukturen, politische Strukturen haben, die wirklich subsidiär aufgebaut sind. Das ist ja eigentlich das Prinzip der Europäischen Union. Aber dadurch, dass die Wirtschaft so dominiert und die wirtschaftlichen Interessen in der Europäischen Union ganz klar vorne stehen, die Europäische Union ist ein wissensbasierter Wirtschaftsraum in der eigenen Definition. Aber die Europäische Union ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern Europa, da sind viele Kulturen, die unterschiedlich sind. Die Menschen haben ein unterschiedliches Bild von der Welt. Wir haben unterschiedliche Fertigkeiten, Fähigkeiten, unterschiedlich kulturell bedingte Möglichkeiten in der Sprache und auch in der Musik und in allen. Das ist eine Vielfalt, die ist ein Reichtum in Europa. Und dieser Reichtum, der ist nicht mal national, sondern der ist regional. Es wird der gepflegt. Und dadurch, dass wir das eben nicht zu Wort kommen lassen, dass wir Strukturen machen können. Dadurch geht unheimlich viel verloren an dieser Vielfalt, an diesem Reichtum, den wir eigentlich hätten. Und ich wünsche mir, dass wir eine Diskussion haben über Subsidiarität, aber eine ernsthafte. Ich möchte ein Institut haben und ich suche Sponsoren dafür, für ein Subsidiaritätsforschungsinstitut. Welche gesellschaftliche Funktion ist auf welcher gesellschaftlichen Ebene am besten angesiedelt und wird am besten wo verantwortet? Ich bin darauf gekommen durch die Pflege. Für mich ist es völlig klar, dass die Pflege in die Kommune gehört. Die Kommune muss das Geld haben und muss die Verantwortung haben und die Pflege gestalten. Das kann ruhig in der einen Kommune ein bisschen anders sein als in der anderen. Aber da schämt man sich, wenn man es nicht richtig macht, wenn es Oma und Opa schlecht geht oder den alten Nachbarn. Da gibt es eine Qualitätskontrolle, die ist direkt und eine Verantwortung. Und das Geld, was wir jetzt ausgeben in der Pflege, wenn wir das kommunalisieren würden, wenn wir kommunale Budgets haben würden, da muss man natürlich Rechenschaft ablegen. Der Staat muss aufpassen, der muss das vergleichen. Wie macht es die eine Kommune, wie macht es die andere? Und welche macht es am besten und weshalb? Und es wird wiedergespiegelt, es wird so eine Best-Practice-Geschichte daraus gemacht. Aber die Verantwortung dafür, wie man es macht, die muss in der Kommune bleiben. So machen es Finnland, in Schweden wird es regional gemacht. Und das sind die Länder, in denen das auch am besten funktioniert.
Also Sie meinen ein Institut, wo man alles neu bewertet und mal schaut, wo gehört irgendwo was hin?
Ja, wenn wir Sicherheit wollen für die Menschen, was brauchen wir da? Brauchen wir da eine Bundespolizei oder wollen wir lieber einen Schupo haben, der von der Kommune angestellt wird, der auf bestimmte Sachen aufpasst und der erst dann Alarm schlägt in der nächsten auf Landesebene oder sonst wo, wenn er alleine damit nicht mehr mit fertig wird? Also wer sorgt für Sicherheit? Das kann man auch subsidiär denken und nicht eine große anonyme Geschichte machen mit irgendwelchen Mannschaftswagen, die da kommen, die gar nicht wissen, die Leute nicht kennen, wo sie eingesetzt werden. Es ist so viel Kraftvergeudung und es ist so frustrierend für beide Seiten, für die Polizisten genauso wie für die Leute, die da wohnen. Und das sind alles Dinge, die muss man mal überdenken. Gesundheit, Pflege, Sicherheit, dass der Markt, der ist natürlich global, das kriegt man nicht geändert. Wir wollen ja alle schöne Sachen aus China kaufen und wir wollen ja auch verreisen und wollen Touristen sein. Aber ich habe da kein Patentrezept. Ich weiß nur, dass wir bestimmte Dinge lieber besser regional gestalten könnten und verantworten können. Und dann würde sowas, was wir jetzt erleben, auch nicht mehr passieren.
Sie meinen, kommunal oder regional funktioniert Demokratie besser, weil sich im Grunde alle kennen und jeder dem anderen gleich auf den Fuß steigen kann. Und es geht auch gerechter und fairer zu.
Vor allen Dingen, ich bin ja Kommunalpolitiker lange gewesen in meinem Dorf. Habe ich lange gemacht und wir haben uns, welche Straße soll geteert werden, welche nicht und welcher Knick wird geschnitten und so weiter. Das haben wir alles diskutiert im Feuerwehrhaus und so. Also ich kenne das aus der Praxis. Und ich glaube, dass es keinen Spaß macht, Kommunalpolitiker zu sein, wenn man immer gesagt bekommt, das können wir gar nicht entscheiden. Das macht die Europäische Union. Und das ist ja im Bundestag schon so, dass sie bestimmte Dinge gar nicht mehr entscheiden können. Einige Sachen, bin ich sicher, sind wirklich auf der Europäischen Union, sind da gut aufgehoben auf europäischer Ebene. Aber was da jetzt alles so den Bach runtergegangen ist an Verantwortung, die besser regional aufgehoben wäre, da brauche ich einen ganzen Tag, um das zu überlegen.
Vielen Dank, Dr. Wodak, für dieses zweite, schöne, lange Gespräch in immer noch und schon wieder recht turbulenten Zeiten. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit auf jeden Fall.
Danke, Ihnen auch.
Tja, Leute, es ist inzwischen Mitte Oktober, 8 Monate dauert diese Krise und sie geht weiter. Viele Menschen sind inzwischen genervt und wollen nichts mehr hören und das ist allerdings ein selten schlechter Zeitpunkt dafür. Ich kann bitte nur an alle appellieren, informiert euch auf allen Seiten. Also ihr solltet alle Seiten kennen, denn nur dann könnt ihr euch ein einigermaßen klares Bild machen und nur dann könnt ihr auch der mündige Bürger sein und nicht der Gehorsame. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.